meinten, zerstörte dich und mich. Lieben, wie wir wollten, konnten wir uns so nicht. Konnten wir uns so nicht. Jeder nutzte seine Rechte, alles andere war egal. Was wir uns dabei dachten, es war so banal. War doch so banal. Und nun sind wir an dem Punkt, wo wir die Fehler sehen. Denn was uns zerstörte, können wir jetzt verstehen. Wir stritten und kämpften, wichen keinen Schritt zurück und nannten es Glück. Wege, die wir gingen, immer nur getrennt. Keiner von uns merkte, wie sich verrennt. Wie sich verrennt. Nutzlose Schweigen war die Reaktion. Emanzipation. Was hieß das schon? Was heißt das schon? Und nun sind wir an dem Punkt, die Fehler einzusehen. Denn was uns zerstörte, können wir jetzt verstehen. Wir kamen auseinander, täglich mehr Stück um Stück und nannten es Glück.
Sendung, die zweiwöchentlich jeweils am Sonntag von 8 bis 9 stattfindet im Studio. Heidi Hoffmann, Mitarbeiterin bei der Arbeitslosenkasse von der GmbH und Kantonsrätin im Kanton Zürich, und der Peter Frey, Rechtsanwalt in Zürich, und ich bin der Claude Henz und arbeiten als Sekretär im Anwaltskollektiv. Vor ein paar Monaten hat das Radio Lora eine Arbeitslosenwoche gemacht und im Zusammenhang von dieser Arbeitslosenwoche haben wir eine juristische Sendung gemacht zum Thema Arbeitslosenkasse. Ich will kurz zusammenfassen, was damals alles zu reden gegeben hat. Man kann uns nämlich heute für allfällige Fragen auch ins Studio anrufen unter Telefon 252 84 00. Und wir werden heute im Rahmen von der heutigen Sendung, werden wir, wie im Programm angekündigt, ein paar Punkte bringen, die Umschulungskurs, Weiterbildungskurs betreffen. Wie kommt man zum Arbeitslosengeld? Kann man Vorschüsse beziehen? Was ist notwendig, damit man der Arbeitssuche Nachweise bringen kann und so weiter? Oder was ist zum Beispiel zumutbare Arbeit? Ich fasse jetzt mal schnell zusammen. Im Wesentlichen ist es in der letzten Sendung um den Zustand vor der Kündigung gegangen, dann in der gekündigten Stellung, dann die Frage, wie wehrt man sich konkret gegen die Kündigung, was macht man beim Stempeln, warum soll man sofort stempeln und was erwartet einem auf dem Arbeitsamt. Der vierte Abschnitt war, welche Leistungen kann man als Arbeitslose beanspruchen. Also auch die Frage der Sperrtage, wie geht man mit Verfügungen um und wie kümmert man sich um Arbeit. Bei dem Zustand vor der möglichen Kündigung ist es darum gegangen, dass sich in einem Betrieb relativ häufig schon vorher Spannungen abzeichnet. Spannungen im Betrieb, die aus persönlichen Gründen sich steigern können. Es kann aber auch sehr gut wirtschaftliche Gründe haben, gerade in dieser Zeit, in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten.
Also wir haben hier unseren Hörern geraten, man soll Beweis sichern, das heisst zum Beispiel Protokoll erstellen über die Spannungen, die es gibt im Betrieb. Man soll sich auch mit seinen Kollegen unterhalten, aufschreiben, was konkret passiert ist bis anhin, dass man später, falls ein Prozess auf einem zukommt, eben eine Art Beweis gesichert hat.
Heidi Hoffmann hat damals ein gutes Merkmal auch gegeben, beispielsweise nur zu schauen, ob der gekündigte Arbeitsplatz, wo aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel wegfällt, ob der nachher wieder besetzt wird. Also wenn man schaut, ob nachher die Arbeitsstelle, die einem selber gekündigt worden ist, nachher wieder besetzt worden ist. Also das Wichtigste im ersten Abschnitt, Beweis sichern, sich Notizen machen, Mitarbeiter darauf ansprechen und das schriftlich festhalten, für den Fall, dass es dann wirklich zu dieser Kündigung kommt. Im zweiten Abschnitt ist es um die Kündigung gegangen, mit einem Merksatz. Ohne Stempel gibt es auch kein Stempelgeld. Und man muss bei einer ordentlichen Kündigung die Fristen beachten. Im ersten Arbeitsjahr heisst das, man hat einen Monat Kündigungsfrist, ab dem ersten sind es 2 Monate und ab dem 10. Arbeitsjahr sind es 3 Monate. Es kann sowohl mündlich wie schriftlich gekündigt werden. Und auch wichtig, man soll, wenn immer möglich, nicht selber künden, sondern sich künden lassen. Wenn also der Arbeitgeber damit droht, er künde, wenn man nicht selber künde, dann muss man das festhalten in einem Brief, wo man einfach sagt, dass man nur unter Druck, unter dem Druck von der Kündigungsandrohung selber gekündigt hat. Das ist wichtig, dann, wenn man aufs wenn man will stempeln und Arbeitslosengeld will bekommen. Dann haben wir es noch vom Kündigungstermin, auf wann das gekündigt werden darf, jeweils auf Monatsende. Und das heisst dann auf das Ende vom nächsten, übernächsten oder, wie ich vorher gesagt habe, auf Ende vom 3. Monat dann. Nicht gekündigt werden darf in ein paar wichtigen Fällen, wo eine Schutzfrist besteht, sei das bei Kranken, Militär, Schwangerschaft und noch ein paar Einzelfälle mehr. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, wenn der Arzt feststellt, dass man selber nicht mehr arbeiten kann, weil es einem psychisch schlecht geht. An diesem Arbeitsplatz kann man auch selber kündigen. Das ist also einer der wenigen Zeitpunkt oder einer der wenigen Fälle, wo man wirklich selber kann künden kann, wenn das ein Arzt zum Beispiel feststellt. Und dann wird man auch von der Arbeitslosenkasse nicht mit Sperrtagen bestraft.
Etwas ausführlicher haben wir dann noch über die Fristloskündigung geredet. Merksatz dort, wenn man fristlos gekündigt wird, sich sofort beraten lassen und sofort ein Protestschreiben an den Arbeitgeber schicken, wo man seine Arbeit weiterhin anbieten. Und eben zweitens, was wir schon vorhin gehört haben vom Claude, sofort stempeln. Weil sonst kommt man eben kein Stempelgeld über. Weiterer Punkt bei den Fristlosen. Normalerweise hat man als Strafe von der Arbeitslosenkasse bei einer fristlosen Kündigung einen Haufen Sperrtag. Das heisst, man stempelt einfach leer, man kommt zwar den Stempel über, aber man kommt kein Geld über. Wir werden nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher auf die Sperrtage zu reden kommen. Es gibt da einfach dann verschiedene Abstufungen und verschiedene Kniffe, wie man sich dagegen kann wehren kann.
Da versteht man zum Beispiel unter einem leichten Verschulden, wenn man also selber gekündigt hat, gibt es Sperrtage. Das heisst, wenn man selber gekündigt hat und sich nicht rechtzeitig um eine neue Arbeitsstelle bemüht hat, wenn man zum Beispiel im Ausland war und sich nicht vorher für nach der Rückkehr von dem Auslandaufenthalt um eine Stelle beworben hat, leicht zu verschulden, das heisst 2 Wochen kein Geld. Mittleres Verschulden ist, wenn der Arbeitnehmer nicht selber gekündigt, aber ihm gekündigt wird, weil er zum Beispiel häufig zu spät kommt oder die Weisungen nicht befolgt, die ihm der Arbeitgeber erteilt hat. Das sind also sogenannte gerechtfertigte Kündigungen aus nicht wirtschaftlichen Gründen. Da gibt es in der Regel für mittleres Verschulden 4 Wochen kein Geld. Und schweres Verschulden ist zum Beispiel fristlose Kündigungen, vor allem dann, wenn sie nicht angefochten werden. Das kann also bis zu 8 Wochen kein Geld geben. Und bei fristlosen Kündigungen ist es meistens an der oberen Grenze.
Ja, und das Wichtigste da dabei ist, dass man sich trotzdem so verhalten muss, wie wenn man Geld überkommt. Das heisst, man muss eben stempeln und vor allem muss man Arbeit suchen, sonst kann man während dieser Zeit, wo man kein Geld überkommt, gerade nochmal eine Strafe bekommen, wie man keine Arbeit sucht. Also man kann doppelt gestraft werden. Also das Wichtigste ist trotzdem, dass man kein Geld überkommt, stempeln und Arbeit suchen und das aufschreiben und der Kasse beweisen.
Der furchtbar schick. Jetzt hört er langsam auf, weil alles nicht mehr zurück. Stimmt nicht? Und er hat nie Glück, wenn er noch sagt, pass auf. Jetzt küsst du langsam drauf und wachst die an den Kopf. Stimmt nicht? Du hast dich schief gelacht. Die sind nur neidisch. Hast du dir gedacht? Wie man draußen schwamm und ob ich nicht erfriert, was dich jetzt irritiert. Die Kompromisse, wir waren ja am selben nicht krank. Jetzt sollst du alle.
sind nie da, du bist allein, es hält kein Sau mehr zu dir. Hey, ich küsse dir am Bär. Sag mir, wie küsse dir am Bär. Doch was ich schneidest dahin. Bald von der Hälfte an gehen. Doch dich dort wieder stehen. Wer für mich von hier drin war, du wohnst, hätt besseres Sinn und für all die Strunzerei. Um ihn bleibt der Scherz so dünn. Stimmt nicht? Und ich schicke ja schau irgendwo auf den Namen Frau. Und hatte mich doch so die Treffpost absolut genau. Jetzt sag bloß, was stimmt wohl nicht. So hast dich immer nur für mich geniert. Bei dem Bier für ihn hätt ich nie groß interessiert. Aber das schon jeck, wie man sich täuschen kann. Dann ist vorbei, wenn man abdenkt, fängt an. Du weißt, du bist in der Schuld, dass du keinem mehr vertrauen kannst. Keinem Schwanz. Hey, wie küsst denn der Bär? Sag mir, wie küsst
denn? Ich finde es vielleicht gleich noch gut, wenn wir schnell einen Exkurs machen zu diesen Strafen. Also, zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen kein Geld. Was heisst das konkret für eine Arbeitslose, Heidi?
Ja, in der Regel heisst das ganz klar Fürsorgeamt. Also die meisten Arbeitslosen, die zu uns kommen, die am Anfang kein Geld bekommen, sind vielfach auch sonst finanziell auf dem Trocknen. Vor allem, wie noch zu viele Arbeitslose den Fehler machen, dass sie nicht stempeln gehen, solange sie noch einen Sparz haben und zuwarten. Und dann können sie bei so einer Strafe einlaufen, haben keinen Sparz mehr und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zum Fürsorgeamt gehen und dort Geld holen.
Ich glaube, wir müssen nachher nochmal, wie gesagt, nochmal ausführlicher darauf eingehen, wenn man so eine Verfügung von der Arbeitslosenkasse in die Hände bekommt, was macht man dagegen? Jetzt kann ich vielleicht noch schnell sagen, was wir als weiteren Punkt das letzte Mal behandelt haben. Was muss man machen, wenn man gekündigt worden ist? Also, wichtiger Punkt von uns aus gesehen ist einmal, keine Saldoklauseln unterschreiben gegenüber einem Arbeitgeber. Das heisst, regelmäßig, wenn man nach Kündigung eine Lohnabrechnung bzw. eine Gesamtabrechnung über die sonstigen Ansprüche, die man neben dem Lohn noch zu gut hat, das ist Ferien beispielsweise, die ausgezahlt werden, Anteil 13. Monatslohn und so weiter, dass man oder Pensionskassen, Abgangsentschädigungen können auch noch reinkommen, dass man dann eben keine Saldoklausel um vornherein unterschreibt, ohne dass man ganz sicher ist, dass man wirklich alles bekommen hat, was man noch zu gut hat. Weil per Saldo aller Ansprüche unterschreiben heisst immer, man verzichtet auf weitere Forderungen definitiv. Das heisst, kein Gericht wird man finden im Kanton Zürich, wo einem sagt, natürlich haben sie das noch zu gut, sondern jedes Gericht wird sagen, sie haben eine Saldoklausel unterschrieben, das war jetzt halt ein teurer Lehrplatz für sie gewesen, sagt man dann nämlich noch hinten dran, weil man ja doch ein bisschen Mitleid hat.
Dann muss man abklären, ob Krankentaggeldversicherung abgeschlossen worden ist vom Arbeitgeber, ob man allenfalls als Einzelmitglied sich weiter will versichern lassen und weiterzahlen will oder ob man bei einer entsprechenden Versicherung neu als Einzelmitglied aufgenommen wird, damit man im Fall, dass man während der Arbeitslosigkeit noch krank wird, dass einem wenigstens in dieser Zeit noch das Krankentaggeld gezahlt wird. Dann muss man abklären, ob der Betrieb der SUVA unterstellt ist, abklären, ob man noch anspruchsberechtigt ist, im Fall, dass ein Unfall oder so etwas passiert. Und man muss natürlich auch die entsprechenden Formulare richtig ausfüllen. Jetzt vielleicht noch im letzten Abschnitt haben wir es gehabt, wie viel Gelder kann man beziehen. Also wie viele Tage kann man Stempelgelder beziehen.
Also da müssen wir mal zwei Gruppen unterscheiden. Das sind die, die geschafft haben in den letzten zwei Jahren. Und zwar, wenn man 6 Monate geschafft hat, dann kommt man 85 Tage Geld rüber. Wenn man 12 Monate geschafft hat, kommt man 170 Tage Geld rüber. Und wenn man 18 Monate geschafft hat, 250 Tage Gelder. Der Bundesrat hat jetzt für Invalide und Leute über 55 Jahre eine Ausnahmeregelung gemacht, dass die auch, wenn sie nur 6 Monate geschafft haben, trotzdem 170 Tage überkommen. Und in gewissen wirtschaftlich bedrohten Regionen, also Biel zum Beispiel, wo es sehr viele Arbeitslose gibt, kommen alle mit 6 Monaten 170 Tage Geld rüber. Das sind die, die geschafft haben. Und dann haben wir aber ganz wichtige Gruppen, die auch arbeitslos sind. Das sind die, die ins Erwerbsleben einsteigen. Das kann sein nach einem Uniabschluss. Das kann sein, wie man nach einer Scheidung, nach dem Tod des Ehegatten wieder gezwungen ist, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die haben 85 Tage Gelder zu gut.
Du da dazu gerade etwas. Also, ich treffe viele Leute, die im Gefängnis sind oder im Gefängnis sind. Wenn es mir recht ist, gibt es da auch eine spezielle Regelung in diesem Zusammenhang. Kannst du dich noch erklären?
Ja, das ist das Gleiche wie bei den anderen. Also, wenn die in den letzten 2 Jahren mehr als 12 Monate, also 12 Monate und einen Tag im Gefängnis waren, dann sind sie befreit, wenn sie keine Arbeit nachweisen können. Und haben nach einer Wartezeit von 10 Tagen haben die auch 85 Tage zu gut. Wenn sie weniger als 12 Monate im Gefängnis waren, dann findet man meistens noch 6 Monate Arbeit. Und dann kommen sie natürlich aufgrund von diesen 6 Monaten Arbeit das Geld über. Also die Arbeit geht immer an einem Befreiungsgrund vor.
Also zusammenzählen kann man in dem Fall nicht?
Man kann Befreiungsgründe und Arbeit nicht addieren. Das ist vor allem deshalb problematisch, wie zum Beispiel Militärdienst gilt immer als Arbeit. Und ein Hochschulabsolvent, der zum Beispiel sich nicht sofort gemeldet hat nach dem Studiumabschluss und dann nicht mehr 12 Monate bringt innerhalb der letzten 2 Jahre, die er studiert hat, wie er vielleicht Militär gemacht hat, gerade weitergemacht, abverdient und so weiter, kann sein, dass er auf 4 Monate Militärdienst kommt. Das sind also noch nicht 6 Monate Arbeit, die er bringen muss, aber nicht mehr 12 Monate Studium bringt. Und dann geht er zwischen Stuhl und Bank, wenn er nicht vom einen oder vom anderen die geforderte Mindestzahl bringt.
Da vielleicht gerade ein Beispiel, was passiert in dem Fall, wo jemand zum Beispiel 3 Jahre im Gefängnis gesessen ist. Nach was berechnet sich dann das Taggeld, das er rüberkommt?
Alle, die befreit sind vom Arbeitsnachweis, die haben Pauschalen. Und das ist 80 und 100 und 120 Franken. Das ist abgestuft nach der Vorbildung. Also Hochschulabsolventen haben 120, Lehrlinge zum Beispiel 100 und alle übrigen haben 80 Franken versichert. Das ist aber nicht das auszahlte Geld, sondern ein versicherter Betrag. Und ledige kommen dann von dem 70% über und geheiratene 80%.
Also da kann man in so einem Fall immer empfehlen, sofort stempeln gehen und schauen, dass man dort das Geld bekommt. Jetzt kommt man im Zusammenhang mit dem seit dem Januar 1985 in Kraft tretende neue Gesetz.
84.
Die Frage, also es ist viel von Präventivmassnahmen dreht in diesem Gesetz. Kannst du umschreiben, Heidi, was das ist?
Also Präventivmassnahmen sind eigentlich das Positivste an dem Gesetz. Und unter Präventivmassnahmen versteht man Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung ins Erwerbsleben. Und das kann zum Beispiel bedeuten, eine Hausfrau, die Kinder grossgezogen hat, zurück will ins Erwerbsleben, sei es jetzt, wie der Mann vielleicht invalid worden ist oder gestorben ist und sie muss Geld verdienen, hat vielleicht eine KV-Lehre gemacht und sagt, also mit den heutigen Schreibautomaten kann ich nicht mehr umgehen. Damit ich überhaupt eine Chance habe, eine Stelle zu finden, würde ich noch gerne einen Kurs machen. Und so einen Kurs kann sie dann belegen und kommt dann Taggeld rüber und Kurskosten. Und wenn sie außerhalb vom Wohnort muss den Kurs besuchen, dann kommt sie auch die Reisekosten über und das Mittagessen. Also das ist zum Beispiel ein ganz klassischer Fall, wo so Kurs bewilligt werden.
Also die muss man sich zuerst bewilligen lassen. Wer Jawohl. Bewilligt das?
Normalerweise sollte das Arbeitsamt einem darauf aufmerksam machen. Das funktioniert zum Beispiel in der Stadt Zürich sehr gut. Auf dem Land aussen funktioniert das überhaupt nicht. Und zwar nicht aus bösem Willen, sondern Du hast es vorhin gesagt, das Gesetz ist jetzt seit 10 Monaten in Kraft. Und die Leute kommen noch nicht so draus. Es ist auch sehr kompliziert. Also das Arbeitsamt sollte einem darauf aufmerksam machen, gibt einem dann 2 Formularablaue mit Fragen drauf. Dort ist die wichtigste Frage, warum man den Kurs machen will. Und der Kurs wird dann nur bewilligt, wenn man den machen will, weil es die Vermittlungsfähigkeit fördert, also die Chancen, eine neue Stelle überzukommen, erhöht. Und wenn man einen Kurs belegt, der in diese Richtung geht, also dass man wieder schneller eine Stelle bekommt, dann wird das auch bewilligt. Und das Wichtigste daran ist, dass man das 10 Tage vor Kursbeginn sollte eingereicht haben am Arbeitsamt. Also das Arbeitsamt ist dort, wo man ja stempelt, wo man kontrolliert wird, ob man auch überhaupt existiert, ob man rum ist und wo man 2-mal in der Woche den Stempel holt.
Da kommt mir gerade ein Beispiel in den Sinn. Die Kurse, die Wiedereinstieg ins Berufsleben, vor allem für Frauen. Also das würde heissen, dass man so einen Kurs nach Bewilligung vom Arbeitsamt kann besuchen kann.
Ja, und das Wichtigste dabei ist, bei dem jetzt gerade, das ist ein gutes Beispiel für mich, weil da kann ich zeigen, dass auch Leute, die keine Taggeldansprüche haben, wie Frauen, die jetzt einfach Kinder draussen sind und kein Grund vorliegt, außer einfach der, dass man Lust und den Plausch hat, wieder arbeiten zu wollen, weil man hat eine Leistung vollbracht, man hat Kinder gezogen und möchte jetzt die Leistung auch wieder im Berufsleben bringen. Denen können Kurskosten gezahlt werden, einfach kein Taggeld. Weil sie haben nicht geschafft und es ist kein Befreiungsgrund da, aber Kurskosten können denen auch gezahlt werden.
Und nach dem Kurs können sie immer noch nicht stempeln gehen?
Nein, nach dem Kurs können sie nicht stempeln. Ja. Also Kurs, die man besucht während der Arbeitslosigkeit, die können später nicht gezählt werden als Arbeit oder sonst etwas oder als Befreiungsgründe und aufgrund von dem einen Anspruch erwachsen. Also in dem Sinn nützt es nichts, aber im Normalfall kommt man, wie gesagt, das Taggeld über und man kommt Kursauslagen über und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen darauf hinweisen auf die psychische Situation. Für viele ist es sehr gut, wenn sie zwischendurch mal aus dieser Treppmühle vom Stempeln, vom Suchen, vom Gehetztsein, vom Alleinsein rauskommen und so einen Kurs können besuchen können. Wie Arbeitslosigkeit macht kaputt, oder? Und so ein Kurs, wo man dann vielfach auch mit anderen Leuten zusammen ist und sieht, dass auch andere die gleiche Situation müssen verkraften, wie sie die verkraftet, das bringt etwas, dass man nachher noch wieder psychisch zweg ist, zum Weitersuchen und den Frust immer wieder Absagen überzukommen, überhaupt können verkraften. Also Kurs besuchen tue ich also nicht nur empfehlen, auch wenn das nicht ganz richtig ist nach Gesetz, für eine bessere Wiedereinstieg, also eine bessere Chance, eine Stelle zu finden, sondern auch, damit man zwischendurch einmal rauskommt und eben überhaupt wieder die Fähigkeit hat, sich zu bewerben, und zwar so zu bewerben, dass man eine Chance hat. Wie, das ist dir ja auch klar, wenn man einen total abgestellten Eindruck macht, dann meistens, also die einen Arbeitslosen werden sehr so ruhig und reden nichts mehr und sind traurig und andere werden massiv aggressiv und ja, also Schlägereien auf dem Arbeitsamt im Stegenhaus hat es auch schon gegeben. Wir haben auch bei uns draussen schon, wo die Arbeitslosen gewartet haben vor dem Schalter, gehabt, dass sie aufeinander los sind. Das ist etwas, was mit dem Arbeitslosen passiert, wenn er arbeitslos ist. Und daraus rauszukommen, ist für jeden wieder eine kleine Chance, um zu schnaufen. Wie während einem Kursbesuch muss man in den meisten Fällen, wenn er nicht gerade also nicht nur 2-3 Wochen geht, wenn er 3-4 Monate geht, muss man auch keine Arbeit suchen. Und das entlastet die Arbeitslosen massiv.
Da gibt es ja auch noch spezielle Kurse für Ausländer, wenn es mir recht ist. Also heisst es, glaube ein Arbeitslosenprogramm mit Impulsprogramm, also wo sie auch noch geschult werden, so mit Video und anderem Zeug, wie sie sich überhaupt vorstellen.
Ja, aber das darfst du jetzt nicht verwechseln mit den Kursen, die ich darauf hingewiesen habe. Die Arbeitseinsätze, das ist echt die Arbeit, die die Arbeitslosen liefern, wo sie auch bezahlt werden dafür, wo sie keine Taggelder beziehen. Und mit diesen Arbeitseinsätzen haben sie wieder Anspruch auf neue Taggelder. Das sind die Kurse, die vor allem die Stadt Zürich organisiert und das KIGA, also das Kantonale Amt für Industrie und Gewerbe, organisiert, wo mit der Verwaltung eingesetzt wird und wo man da einen Tag in der Woche eben so Schulung hat, wie stelle ich mich richtig vor, wie wirke ich überhaupt, wenn ich mich vorstelle, mache ich Fehler oder manchmal muss man auch ganz einfach lernen, Bewerbungsschreibungen machen, weil noch lange nicht jeder von uns kann ein Bewerbungsschreiben machen, so dass er auch eine Chance hat.
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein Stück Musik machen und nachher weiterfahren mit dem. Ich gebe noch einmal die Telefonnummer durch. Man kann nachher anfangen anrufen unter 252 84 00.
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Träum deine Träume allein. Das Land hat die Augen längst zu. Träume, mein Prinzchen, auch du. Von diesen Leuten, von Bassen, von Multis und wie sie alle heißen. Die mit Jokern mal pokern und so gern ganz legal bescheißen. Zwischen uns und ihnen eine Wand auf Glas. Und weißt du was? Das ist unser Land, unser Land. Doch es gehört nicht dir und mir, denn dieses unser Land ist fest in anderer Hand. Wer außen vor steht, das sind wir. Alter! Von solchen Leuten, von Haien, von Maklern und wie sie alle heißen. Die mit Zinsen einst ins Ausland gehen, vom Bankfach stehen, wie schön ist es. Zwischen uns und denen eine Wand aus Glas. Weißt du das? Das ist unser Land, und es gehört nicht dir und mir. Denn dieses unser Land ist fest in anderer Hand. Wer außen vor steht, das sind wir. Das ist unser Land. Unser Land, doch es gehört nicht dir und mir, denn dieses unser Land ist fest in anderer Hand. Wer außen vor steht, das sind wir. Das ist unser Land, nein, es gehört nicht dir und mir, denn dieses unser Land ist fest in anderer Hand. Und außen vor, da stehen wir. Niemands Land, niemands Land, pass auf, solange noch Zeit ist, steck den Kopf nicht in den Sand. Niemands Land, niemands Land. We'll be right back.
Ja, wir haben gerade eine Hörerin am Telefon gehabt, die erzählt hat, dass sie stempeln. Ich weiss nicht wo, das wäre vielleicht noch wichtig gewesen. Und dann hat man ihr gesagt, ja, das mache ich nichts, dass sie noch 5,5 Monate hätte. Auf die 2 Wochen kommen wir es nicht drauf an, sie können trotzdem stempeln. Und das Geld käme dann schon. Sie war zum Glück noch 4 Wochen arbeitslos gewesen. Und es ist klar, das Geld ist nicht gekommen. Und da kann man auch wirklich, man kann nicht 5,5 Monate bringen. Man kann auch nicht 5 Monate und 29 Tage bringen, man muss 5 Monate und 30 Tage bringen, das sind 6 Monate und nur dann gibt es leider Geld. Und ich nehme an, du hast dann, ich rede jetzt mit der Hörerin, du hast dann eine Kassenverfügung bekommen, wo das draufgeschrieben war. Und das ist klar, das ist jetzt etwas, wo ich würde sagen, hat es gar keinen Sinn zum Rekurrieren. Was ich aber da jetzt würde sagen, man müsste fragen...
Also ich habe das schon probiert, oder?
Ja, aber hast du dann nicht einen anderen Grund gehabt, warum du nicht gearbeitet hast?
Nein, eigentlich nicht. Bist du krank gewesen, so, meinst du?
Ja, zum Beispiel, nein. Oder zur Schule auskommen erst.
Nein.
Dann kann man in deinem Fall eben
gehen. Also ich habe denen geschrieben gehabt, oder? Aber die haben mir jetzt eben auch so gegeben, nein, das gehe ich nicht und so. Aber ich finde es einfach blöd, dass der mir das nicht gesagt hat, oder?
Ich finde
es genau.
Nein, ich finde es nicht gut. Also das Richtige ist weiterstempeln, wenn man nicht sicher ist, ob man einen Anspruch hat. Wie Arbeitsämter, die sind nicht so durch im Gesetz. Und wir haben öfters erlebt, dass Arbeitsämter Auskunft geben, man hat keinen Anspruch, man ist nicht gestempelt. Und später hat man durch einen Zufall dann gehört, dass es die gleiche Möglichkeit gegeben hätte. Und dann kann man es nicht korrigieren.
Ich möchte jetzt aber vielleicht auch gleich noch reinfunken als Jurist und vielleicht eine Frage stellen an die Heidi. Also mir kommt einfach so... hinführen. Wir läuten jetzt ein bisschen, oder? Dass man eindeutig kann anweisen, dass ein Beamter einem eine falsche Auskunft gegeben hat, dass man dann eben allenfalls doch zu seinem Recht kommt. Nur,
aber nicht auf dem Weg von der Arbeitslosenkasse, sondern das haben wir auch schon gemacht mit einer Klage an zum Beispiel die Gemeinde. Also die Gemeinde haftet ja für ihre Beamte. Und wenn ein Beamter nachweisbar falsche Auskünfte gibt und ein Schaden entsteht dadurch, und da könntest du jetzt zum Beispiel sagen, du hättest 4 Wochen lang müssen stempeln, hättest die Zeit verloren, hättest dich verhalten wie ein Arbeitslose, das Segenschaden, dass ja, dann die Gemeinde eben dann haftet für den Schaden und müsste zahlen. Also wir haben schon so Fälle gehabt, wir haben die auch gewonnen. Ja, aber nicht über die Arbeitslosenkasse.
Ja. Für dich hat sich ja wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger erledigt, oder? Hast du jetzt wieder eine Stelle?
Ja, schon, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich etwas machen. Irgendwie, ja, ich komme irgendwie schon nicht zum Mund dazu.
Also du meinst so, dass es jetzt Peter und Heidi gesagt haben, wegen einer Klage machen?
Ja, also eine Einklage machen. Also ja, ich weiß irgendwie nicht, wie das würde laufen und so. Und ja, es ist mir ein bisschen fremd so.
Das Klageverfahren geht an sich vor das Bezirksgericht, aber bevor du das überhaupt machst, kannst du mal innerhalb von 6 Monaten, seit das passiert ist, dem Gemeinderat einen Brief schreiben und sagen, willst du Geld?
Ja.
Sie sollen mal Stellung dazu nehmen und das begründen, wie das gelaufen ist. Also, weißt du jetzt da über das Radio erzählt hast voran. Und,
ja, ich meine, schreiben kann ich schon mal.
Eben, und vielleicht gibt es dann etwas. Vielleicht kommst du auch irgendeine blöde Absage über. Das kann man ja nicht voraussehen.
Mich würde es noch interessieren, also du musst den Namen von der Gemeinde nicht sagen, aber ist es eine kleine Gemeinde oder ist es eine grössere gewesen?
Ja, es war einfach
in Zürich. Ja, in Zürich ist das eigentlich für mich unbegreiflich. Und dort würde ich erst recht
also
etwas machen.
Also
wenn du stempeln bist, in Zürich oder Flössergasse oder Zürlikon, würde ich dir empfehlen, einen Brief von Rolf Krämer am Vorsteher vom Arbeitsamt zu schreiben.
Ja,
nicht am Gemeinderat. Und dann würde ich dir aber auch empfehlen, mit einem Juristen noch zu reden. Dann wirst du sicher zu einem Gespräch eingeladen, dass du eben dann gewappnet bist und kannst argumentieren. Also in einer Rechtsauskunftsstelle gehen.
Ja,
das kostet dich auch nicht alle Welt, so eine Rechtsauskunft. Gut, merci fürs Telefon. Wir machen weiter mit der Frage, was braucht es, um die Arbeit nachzuweisen? Also wenn man am Stempeln ist und man sich in dieser Zeit um Arbeit muss kümmern muss, muss Stellen anfragen, muss Inserat ausschneiden und so weiter. Wie sieht das aus? Was ist das, was einem so, was ist das, was man muss vorweisen muss, wenn man wieder vorbeikommt auf dem Arbeitsamt?
Also zuerst muss ich natürlich wieder wie immer anfangen. Das kann man nicht erst machen, wenn man stempelt. Das muss man schon während der Kündigungszeit machen. Oder mindestens ab dem Zeitpunkt, wo man weiss, dass man arbeitslos wird. Also zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung jetzt im Herbst abschließt, dann kann man erwarten von denen, dass sie 2-3 Monate voran mit der Arbeitssuche anfangen. Und dann sollte man das einfach notieren auf einem Blatt Papier. Ich habe die Firma Meier angerufen und mit dem Herrn Müller geredet, an dem und dem Datum. Und ich habe eine Absage bekommen. Das reicht schon. Also, damit habe ich eigentlich auch schon gesagt, also nicht nur schriftliche Offerten, Bewerbungen aufschreiben, sondern Telefon. Von mir aus auch, wenn man eine Kollegin fragt, du, los, kannst du nicht einmal deinen Personalchef fragen, ob bei euch etwas frei ist. Alles zusammen, das Hinterste und Letzte, was man macht, um eine Stelle zu bekommen, aufschreiben. Was gut ist, ist, wenn man auch eine Fotokopie von seiner Bewerbung beilegt oder von der Absage beilegt oder den Inserat ausschneidet und beilegt. Und jetzt deine Frage ist ja vor allem auch noch gegangen nach der Anzahl. Und da kann ich dir keine Zahl nennen. Weil erstens hängt das ab vom Alter. Ich kann sicher nicht von einem 60-jährigen Mann gleich viel verlangen, wie ich von einem 20-jährigen verlange. Dann verlange ich sicher auch nicht gleich viel, ob jemand 1 Monat, 2 Monate oder 6 Monate arbeitslos ist. Weil nach 6 Monaten Arbeitssuche ist man so kaputt und depressiv, dass man einfach die Kraft vielleicht nicht mehr hat, um 10 Bewerbungen zu bringen. Dann kann ich in 1 Monat einmal ausnahmsweise mit 2 Bewerbungen zufrieden sein. Und dann hängt es auch noch darauf ab, bei welchem Beruf das man sucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Lehrer ist, dann muss ich von einem Lehrer verlangen, dass er gerade jetzt im Herbst sich auch um außerberufliche Arbeit bemüht. Also er darf nicht nur Lehrerstellen und Vikariatstellen suchen, wie dort hat das Versicherungsgericht einmal argumentiert. Die werden ja praktisch nur auf den Frühling angestellt, also haben sie nur im Frühling eine echte Anstellungschance und darum müssen sie in der üblichen, also in der anderen Zeit auch außerberufliche Bewerbungen machen, das heisst, zum Beispiel als Verkäuferin oder als Hilfsarbeiterin oder Hilfsarbeiter sich bewerben, also auch Stellen, wo man überqualifiziert ist.
Also wenn man jetzt zum Beispiel sich tut, in einem Job, wo man arbeitslos geworden ist, einfach bei einem Stellenvermittlungsbüro melden, also ich meine,
gibt dann ist das eine Bewerbung.
Adja Interim. Das gilt also nur als eine Bewerbung, ja. Selbst wenn man von der Adja oder wer es auch immer ist, da keine Schleichwerbung machen. Jeden Tag anruft und man hört, es ist nichts und so weiter.
Auch wenn jemand, wir haben jemanden, die Analphabeten, die nicht schreiben können, und dann schauen wir, dass sie, sagen wir jetzt, aus Arbeiterhilfswerk oder sonst etwas betreut werden. Und dass, wenn die dann Stellen suchen für die, gilt nur das Arbeiterhilfswerk als eine Bewerbung und die können 10 Telefone machen für den Arbeitslosen. Das gilt nur als eine Bewerbung.
Ist das eine spezielle Beratungsstelle? Also kann da jedermann zu dem Arbeitshilfswerk
gehen? Also das Arbeiterhilfswerk hat eine Inlandhilfe und wir melden dort vor allem Flüchtlinge anmelden. Und Leute, die nicht Deutsch können, damit sie dort besser betreut werden, wie die Arbeitslosenkassen, sind da überfordert und sitzen auch in ihrem Büro fest und können eigentlich wenig machen bei der Arbeitssuche. Aber das Arbeiterhilfswerk hilft ihnen eben, dass sie überhaupt wissen, wie man sich bewerbt, wie man einen Vertrag abschließt und wie man das macht. Und in Extremfällen kann man auch dort finanzielle Hilfe bekommen.
Ich habe vielleicht gerade noch eine Frage dazu. Du hast vorhin gesagt, ich muss von einem Lehrer können verlangen, dass er das und das macht. Also du sagst, dass ich verlange das als jemand, der in der Arbeitslosenkasse, in einer Kasse arbeitet.
Jetzt ganz genau.
Jetzt habe ich eigentlich darauf auswählen, wie kommt man überhaupt zu einer Kasse? Also gibt es da... Also, ja, konkret,
also, wie läuft das? Es gibt 2 Wege. Meistens gehen die Arbeitslosen zuerst aufs Arbeitsamt, gehen stempeln und dann kommen sie das Formular über mit allen im Kanton Zürich tätigen Kassen. Und dann müssen sie innen 3 Tage müssen sie sich entscheiden, zu welcher Kasse das sie wollen. Und wir haben da ja private Kassen, also gewerkschaftliche Kassen, und wir haben die öffentlichen Kassen in Winterthur. Und ich würde... Um möglichst jetzt, sagen wir mal, neutral zu bleiben, wir dürfen ja keine Kassenwerbung machen eigentlich, sagen, es gibt verschiedene Bedürfnisse bei der Kassenwahl. In Winterthur bin ich viel anonymer. Ich kann nicht vorbeigehen, ich kann nicht an den Schalter, ich kann nicht reden. Ich komme mit dem Telefon praktisch nicht durch, weil es immer besetzt ist. Und ich muss auch alles schriftlich machen. Also wenn ich das gut kann, kann ich ruhig zur öffentlichen Kasse nach Winterthur. Wenn ich jemand bin, der nicht gerne schriftlich verkehrt oder das einfach nicht kann, dann sollte man zu einer gewerkschaftlichen Arbeitslosenkasse, wo es auf dem Platz Zürich etwa 7 oder 8 gibt. Und die sind für alle zugänglich, nicht nur für die Mitglieder der Gewerkschaft, sondern für alle. Und es kommt auch nicht auf den Beruf drauf an, wo man hingeht. Und dort kann man am Schalter, man kann reden, man kann fragen und man wird auch viel schneller auf etwas aufmerksam gemacht.
Hättest du vorher noch 2 Stichworte mitgemerkt? Wir haben ja davon geredet, von der Arbeitssuche und den Nachweis, den man erbringen muss, dass man sich wirklich um Stellen kümmert. Was sind Sanktionen? Und dann kommt man zum nächsten Stichwort, dann, was ist überhaupt zumutbare Arbeit?
Also die Sanktionen, wenn jetzt jemand zu wenig Arbeitsbemühungen bringt oder keine, was also auch sehr häufig noch vorkommt, dann gibt es etwa so eine Faustregel, man sagt, pro Monat, wo man nicht gesucht hat, kommt man zwischen 5 und 8 Tagen Strafe über. Also wieder stempeln, aber kein Geld bekommen und weiterhin sich um Arbeit bemühen und auch zumutbare Arbeit, die das Arbeitsamt zuweist, muss man annehmen. Das ist Sanktion. Und so eine Sanktion kann x-mal hintereinander ausgesprochen werden. Also, wenn man jetzt eine hatte, wie man vielleicht in der Kündigungsfrist nicht gesucht hat, dann ist man nicht geschützt davor, dass man nicht später wieder eine für den gleichen Grund bekommt. Also jeden Monat muss die Kasse prüfen, sind die Arbeitsbemühungen glaubhaft. Und mit glaubhaft meine ich zum Beispiel, ich hatte eine Sekretärin, die nicht einmal Schreibmaschine können schreiben und die hat immer 3.500-4.000 verlangt. Und dann sind die Bewerbungen nicht glaubhaft. Also jemand, der nicht Schreibmaschine schreiben kann und sich auf Stellen bewirbt, wo das verlangt wird und solche Lohnforderungen stellt, das sind keine glaubhaften Bewerbungen. Da kann sie mir 30, 40 bringen im Monat, sie wird trotzdem gestraft. Und eben die Anzahl. Und die Anzahl, die schwankt, ich würde sagen, zwischen 2 und 12 Bewerbungen, die man im Monat etwa verlangt.
Zwischen 2 und 12 pro Monat. Jetzt gibt es, also du hast vorhin ein Beispiel gebracht mit dem Lehrer, der auch aussaisonal als Hilfsarbeiter oder als Hilfsarbeiterin sich muss, also müsste eine Stelle annehmen. Das ist natürlich ein relativ grosser Rahmen. Also eben zum Beispiel als Verkäufer dann arbeiten. Gibt es so Handgelenk mal Pi, etwa eine Tour, wo man sagt, also nach 2-3 Monaten ist es praktisch nicht mehr möglich, einfach auf diesem Beruf eine Arbeit wirklich zu finden, ohne dass man riskiert, dass man vorher eingeteilt wird. Gibt es da einfach so eine Zeitspanne?
Ja, es gibt eine Zeitspanne, die die meisten Kassen anwenden, die liegt zwischen 1 und 3 Monaten, wo man jemanden suchen lässt, nur auf seinem eigenen Beruf. Extrembeispiele sind die Schauspieler, oder? Die lässt man etwa 3, maximal 4 Wochen dürfen, die nur als Schauspieler suchen. Nachher müssen die sofort außerberufliche Arbeit suchen, weil die werden dann nicht nur gestraft, sondern denen wird gerade Vermittlungsfähigkeit abgeklärt. Also man sagt, sie sind gar nicht vermittlungsfähig auf ihrem Beruf, darum kommen sie gar nichts über. Und dann kann man stempeln und es bringt überhaupt nichts.
Mhm. Wir haben, glaube ich, gerade das Telefon.
Hallo?
Hallo zusammen, das ist der Martin. Also ich habe nicht eine Frage, aber ich habe eine Bemerkung. Ich will zuerst gleich Heidi fragen. Wo schaffst du genau? Für Arbeitslosenkasse oder beim Arbeitsamt?
Arbeitslosenkasse, Gewerkschaft Bau und Holz.
Nein, ich finde, du hast also eine rechte Befugnis. Also du kannst recht, zum ein bisschen böse sagen, willkürlich entscheiden. Oder
so, ja, bin ich einverstanden.
Strafen und was du mit dem genau machst. Und ich finde das ja, also nicht allzu gut, oder beziehungsweise relativ skandalös, oder, dass es so irgendwie von Willkür und Launen und weiss Gott was abhängt.
Also da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich kann dir in keiner Art und Weise widersprechen und ich bin auch einverstanden, dass das passiert. Also es ist auch das, was mich in meiner Arbeit am meisten belastet. Wir haben im Vorgespräch zu dem Abend gerade darüber geredet, dass ich Bussen fällen kann, die bis 10'000 Franken gehen. Und das ist ein Irrsinn. Da ist kein Richter und nichts rum und kein Verteidiger und nichts. Und wir müssen solche Strafen ausfällen. Gut, du hast ein Rekursrecht, wir kommen sicher noch darauf zu reden. Aber dass Willkür herrscht in der Arbeitslosenkasse und dass das immer wieder passiert, da bin ich mit dir voll einverstanden und glaube, das ist auch einer von den Gründen, warum wir die Sendung machen, um den Leuten das Gefühl zu geben, wo passiert mit ihnen Willkür, wo müssen sie sich auf jeden Fall wehren. Allein schon, dass der Beamte lehrt, dass er das nicht darf und nicht kann, dass er eben ins Unrecht versetzt wird und vielleicht das nächste Mal besser aufpasst.
Ja, aber hast du keine Bedenken, so einen Job weiterzumachen? Ich meine, das ist
ja,
also
eine
rechte Belastung. Und so, wie du vorhin geredet hast, hat es mir doch irgendwie getönt, dass irgendwie, ja, das für dich so völlig normal ist. Und jetzt, ja doch, dann gehen wir jetzt mal 5 oder 8 Tage, zahlen wir jetzt halt nicht, weil er jetzt halt mal zu wenig gute Bewerbungen geschrieben hat, oder eine oder zwei zu wenig. Oder? Also, ich, ja. Etwas würde ich einfach nicht machen, schlicht.
Man könnte vielleicht die Frage mal umkehren und einfach sagen, angenommen, Heidi würde einfach Check ausfüllen und jedem, der kommt, einfach mal die paar Tausend in die Hand drücken. Was passiert dann, Heidi?
Ja, das Problem ist, ich glaube, also, was für mich auch das Motiv ist, es geht mir auch um das Ansehen der Arbeitslosen. Also ich glaube, dass die Massnahmen wenigstens dort gerechtfertigt sind, dass man nicht kann sagen kann, Arbeitslose seien faule Hunde und können einfach Geld kassieren. Wie ich glaube, mit dem, was wir vorhin ausgeführt haben, haben wir klar und deutlich bewiesen, dass Arbeitslose niemals faule Hunde sein können und irgendwie schön an der Riviera liegen und den Plausch haben, sondern dass Arbeitslosigkeit etwas Furchtbares ist und die Betroffenen also massiv drankommen. Ich glaube, das ist einfach die andere Seite. Und wenn du sagst, ob ich den Job noch machen kann, im Moment machen noch. Und vor allem, wenn ich umschaue, wer sonst die Stelle ausfüllen würde, bin ich eben nicht gerade motiviert, jemanden einen Platz zu machen, wie ich auch schon Menschen erlebt habe, die dann gerade arbeitslos sind, wenn sie hinter dem Schalter sind, grauenhaft sind.
Ja, ich kann eigentlich nichts mehr sagen dazu. Ich wollte nur irgendwie das ein bisschen zur Diskussion stellen.
Ich finde das gut. Und ja. Das ist auch das, was mich also auch immer wieder passiert, dass ich danach also träume oder das Gefühl habe, ich habe jetzt dem oder dem anderen Unrecht an und hast jetzt nicht in einer Wut gehandelt, wie dich der andere gerade wieder vielleicht übers Ohr gehauen hat. Und die Willkür ist da und wir können nur immer wieder versuchen, Aufklärung zu machen, dass sich die Arbeitslosen wehren.
Ja, also in dem Fall dann würde ich noch Ciao zusammen sagen. Und vielleicht könnt ihr wieder mal ein bisschen Musik machen.
Ja, machen wir dann nachher gerade.
Ciao.
Ciao, Martin. Ciao. Also vielleicht noch zu dieser Frage, was passiert, wenn du einfach Check auszahlst?
Also wenn ich einfach Check auszahle, wenn ich das tatsächlich würde machen, dann passiert Folgendes. Kommt meistens 2 Jahre später, kommt der Bundesrevisor vom BIGA, vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, schaut meine Dossier an und verlangt das Geld zurück bei mir und ich muss beim Arbeitslosen wieder zurückverlangen. Und ich habe vielfach festgestellt, dass Arbeitslose vielleicht 2 Jahre später nicht in einer finanziell besseren Lage sind, weil sie vielleicht an der neuen Stelle nicht mehr ganz gleich viel verdienen wie früher oder weil sie vielleicht immer noch arbeitslos sind. Also ich habe jemanden oben an mir, der aufpasst, was ich auszahle und also relativ hart eingreift. Und das ist etwas, wo man einfach wissen muss. Das heisst nämlich auch, dass die Kasse manchmal zum Eigenschutz, weil sie das Gefühl hat, mal, da komme ich in der Revision nicht mehr durch, eine Kassenverfügung rauslässt. So heisst das Ding, wo man dann darauf verfügt, eben, du kommst so und so lange kein Geld über. Und auf der Rückseite steht, wie man sich wehren kann und wohin man das Briefchen schicken muss. Also, dass ich so etwas rauslasse, um mich zu schützen vor dem Beigen von dieser Revision. Und dass man dann echte Chancen hat, mit dem Rekurs durchzukommen gegen so eine Kassenverfügung.
Würdest du das den Leuten gleichzeitig empfehlen, erheben den Rekurs gegen die Kassenverfügung?
Ich würde sagen, es gibt etwa 2/3 von Kassenverfügungen, wo man eine kleine Chance hat. Und zwar nicht unbedingt, dass sie jetzt ganz aufgehoben wird, aber man kann manchmal auch verlangen, dass sie weniger scharf ist. Also dass statt, dass man 20 Tage kein Geld bekommt, dass man sagt, das ist scharf. Wie kann die und die Entlastungsgründe? Mit 10 Tagen wäre ich einverstanden.
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal Musik einblenden und dann nachher nochmal auf Kassenverfügungen, aufs Rekursrecht, wo das draufsteht, wie man sich dagegen wehrt und wie man vorgeht. Und am Schluss noch einen kleinen Exkurs über, wo was gespeichert ist, in welchem Computer.
Musik. kein Vieh mehr, das Gras frisst. Was machen die, was machen die? Was machen die Gärtner, wenn die Blumen nicht blühen? Was machen die Hirten, wenn die Hirten nicht mehr ziehen? Was machen die Fischer, wenn kein Fisch mehr im Meer lebt? Was machen wir bei, wenn der Wind nur noch weht? Und was machen die Politiker? Sie reden und reden und reden. Wenn kein Kind sie vermisst, was machen die, was machen die? Was machen die Dichter, wenn niemand mehr liest? Was machen die, was machen die? Was machen die Richter, wenn hier nichts mehr passiert? Was machen die Pastoren, wenn ihr Herz nur noch friert? Was machen die Sänger, wenn die Stimmen versagen? Und was machen wir beide an solch traurigen Tagen? Was machen die Politiker? Sie reden und 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 reden. Was machen die, was machen die? Was machen die Götter, wenn die Menschen voll Hass sind? Was machen die, was machen die? Was machen die Väter, wenn der Sohn nicht mehr lebt? Was machen die Mädchen, wenn kein Herz für sie schlägt? Was machen die Hunde ohne den Herrn? Und was machen wir beide dann auf diesem Stern? Denn was bleibt, sind die Politiker?
Ich wollte noch mal wiederholen, also, wie man sich gegen eine Verfügung oder Kassenverfügung, wenn man dem immer noch sagt, kann wehren. Also zuerst einmal nie akzeptieren, dass eine Arbeitslosenkasse sagt, du kommst kein Geld über, ohne dass man das Papier überkommt. Also das ist einmal das Erste, wie auf dem Papier steht der Artikel vom Gesetz, warum er kein Geld überkommt und eine Begründung, warum so hart gestraft worden ist auf der Rückseite. Und auf dieser gleichen Rückseite steht auch, dass man innerhalb 30 Tagen beim Kaspar Escher-Haus, die Adresse steht drauf, muss auf jeder Verfügung draufstehen, sonst ist sie nicht gültig. Dort kann man also mit einem Brief sagen, ich habe die Kassenverfügung bekommen, ich bin nicht einverstanden. Aus diesen und diesen Gründen. Das muss, kann ganz kurz sein. Und dann wird man vorgeladen und kann dann mündlich argumentieren. Und für das mündliche Argumentieren würde ich den meisten empfehlen, bei einer Rechtsberatungsstelle vorbeizugehen und dann mit denen mal checken, kann ich das allein machen? Kann ich genug argumentieren? Oder soll ich mir einen Anwalt nehmen? Wie in den meisten Fällen lohnt es sich, wenn man nicht allein hingeht. Man ist dann auch nicht so ausgeliefert wie dort ist in der Regel mehr als eine Person, die einen befragt. Wenn man denen allein gegenüber sitzt, ist man einfach schon aus den Zahlen unterlegen. Und darum würde es sich lohnen, einen Beistand mitzunehmen oder, wenn es um mehr Geld geht, auch einen Anwalt beizuziehen. Dann hat der Glot noch gesagt, ich soll euch kurz erzählen, wo die Daten gespeichert sind. Also wenn ihr ins Arbeitsamt geht, müsst ihr dort einen Fragebogen ausfüllen. Und dort ist das Allerwichtigste bei dem Fragebogen, dass ihr mal die Rückseiten anschaut. Auf dem Fragebogen steht nämlich, dass ihr jederzeit alle Daten könnt abrufen lassen, die über euch gespeichert sind. Die Daten gehen dann vom Arbeitsamt in den Computer, werden mit der Einwohnerkontrolle getestet, ob ihr wirklich in dieser Gemeinde Steuern zahlen, angemeldet sind. Dann gehen sie mit dem Band nach Bern, ins Rechenzentrum vom BIGA Und vom BIGA werden sie auf alle Kassen verteilt. Dass die Kassen also die Adresse haben von Arbeitslosen sowieso. Der will dann bei euch Geld beziehen. Und dann kommen wir bei der Arbeitslosenkasse bei uns auf dem Bildschirm Namen, Adresse und Berufscode von einem über. Also kein Text, sondern nur ein Code. Und wissen, dass der bei uns kommt, Geld holen. Und dann warten wir, bis er uns die notwendigen Unterlagen, die wir das letzte Mal erzählt haben, bringt. Und dann auf dem Computer eingeben, das ist sein versicherter Verdienst. Das ist seine Arbeits-AHV-Kasse, die einen Beitrag gezahlt hat. Und dann gehen die Daten wieder zurück nach Bern. Und dort schaut man dann zu Genf und schaut, stimmt das? Sind auf sein Konto von der AHV AHV-Beiträge eingezahlt worden und Arbeitslosenversicherungsprämien. Und am Schluss kommt jedes Jahr einfach noch ein Steuerausweis raus. Eingesehen, der Computer können Mitarbeiter vom Arbeitsamt, vom BIGA, die uns revidieren kommen, und die Arbeitslosenkasse. Aber wir können nur die einsehen, die bei unserer Kasse gemeldet sind. Wir können die nicht einsehen, die bei einer anderen Kasse gemeldet sind. Das jetzt ganz kurz und ganz schnell, weil wir ja gerade am Schluss sind von der Sendung, wo man gespeichert ist. Und nochmal der Hinweis, bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung ist die Rechtsmittelbelehrung aufgedruckt und das Formular kommt man heimüber, wo man die Daten abrufen kann.
Also mich dünkt es jetzt, dass wir natürlich einen Haufen Fachwissen auf der einen Seite ausbreitet haben. Heute, ich danke, dass du gekommen bist, Heidi. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder einen Haufen ausgelassen. Wir könnten wahrscheinlich nochmal eine Sendung zu dem Thema machen. Ich würde jetzt einfach, also was nur noch zwei Stichworte sind, die wir eigentlich versprochen haben, bringen wir noch. Die Frage von der Vermittlungsfähigkeit und die Frage von der zumutbaren Arbeit, die einem das Arbeitsamt anbietet bzw. vermittelt. Die beiden Punkte haben wir eigentlich nur gestreift, eigentlich gesagt, das gibt es. Und ich würde einfach den Hörern sagen, die dazu überhaupt konkrete Fragen haben zum ganzen Komplex Arbeitslosigkeit.
Oder auch Kritik.
Oder auch Kritik, ja, die könnten uns jetzt noch vielleicht etwa eine Viertelstunde, eine halbe Stunde anrufen. Hinter Kulissen vom Studio, das wäre Telefon 252 84 02. Ich wiederhole nochmal die Nummer 252 84 02, weil es geht am 9. Grad weiter mit einer anderen Sendung. Wer schreiben will, kann das tun an die Juristensendung vom LoRa Zürich. Das wäre LoRa, Postfach 477 80 34 Zürich. Ich wiederhole nochmal, Postfach 477 80 34 in Zürich.